Wissenschaft im Brennpunkt.
Einst schlich Frau Pest sich nach Wien in die Stadt. Tausende fraß sie und fraß sich nicht satt.
Wir sind daran interessiert, im Prinzip diese Beulenpesterreger bzw. deren Erbgut aus diesen Knochen hier zu entschlüsseln.
Bald gab es kein Haus, wo der Tod nicht erschien. Schrecken erstarrt lag das lachende Wien.
Und was wir dafür meistens verwenden, sind Zähne, weil Zähne sind im Prinzip wie so eine Art kleine Zeitkapsel.
So we were lucky, we got some excellently preserved DNA.
Das wäre hier so ein Zahn eben, den muss man erstmal klein kriegen, sage ich mal.
Einer nur war, der den Mut nicht verlor, Dudelsack pfeifend und keck wie zuvor, blieb nur Freund Augustin, immer bereit, lustig zu sein in der schrecklichen Zeit.
Der schwarze Tod und die weiße Pest. Eine Rekonstruktion im Genlabor. Von Joachim Budde.
Ellwangen auf der Schwäbischen Alb. Gegenüber der Kirche, vor den adrett gestrichenen Stiftsherrenhäusern aus dem Spätmittelalter, wühlt sich ein Bagger durch die Erde. Hier auf dem Platz stand einmal eine Kapelle zu Ehren der heiligen Magdalena mit einem Friedhof. Das Kirchlein und die Grabsteine mussten schon vor 1800 dem Marktplatz weichen. Jetzt bei der Neugestaltung kommen die Überreste wieder ins Licht. Rainer Weiß schaut zu, wie seine Kollegen eine sonnengebleichte Plane zurückschlagen. Ein Skelett blickt in den wolkenlosen Frühlingshimmel. Es trägt die Nummer 2315.
2315 ist eine junge Frau, ungefähr 21 Jahre alt, die im Wochenbett gestorben ist und das Neugeborene liegt auf der rechten Brust. Sie wurden beide als Erdbestattung hier auf dem Magdalenenfriedhof bestattet. Eine junge Frau aus der Stadt Ellwangen.
Eine Hand der Mutter liegt auf dem winzigen Gerippe. Die zierlichen Knochen sind zu einer Fläche zusammengefallen. Die Mutter hat den Schädel ein wenig nach rechts gedreht. Die Kalotte ist frisch eingedrückt. Grell heben sich die Bruchkanten gegen die braune Oberfläche des Knochens ab.
Dem Baggergewicht hält es eben nicht stand.
Dort, wo jetzt mitten auf dem frisch gepflasterten Platz schmächtige Bäumchen gepflanzt sind, haben die Archäologen im vergangenen Jahr ein Massengrab mit den Skeletten von 46 Menschen gefunden. Per Radiokarbonanalyse konnten sie es auf die Zeit des 30-jährigen Krieges datieren.
In dieser Grabanlage haben wir überwiegend junge Frauen und Kinder angetroffen, die im Prinzip als Pest oder Seuchen oder auch Kriegstote angesprochen werden können. Ohne dass wir jetzt Schussverletzungen oder Stichverletzungen als Todesursache festgestellt haben. Also es müssen sehr viel wahrscheinlicher Pest oder Seuchentote gewesen sein.
Kriege haben im Laufe der Geschichte Millionen Menschenleben gefordert. Noch tödlicher jedoch waren Seuchen, wie die Pest, die Tuberkulose, die Pocken.
Es ist natürlich immer schon eine Diskussion gewesen, welcher Erreger genau sozusagen Schuld war für diese großen Pestepidemien.
Um etwas über die Evolution der Krankheitserreger zu lernen, kann ich natürlich nicht auf Fossilien zurückgreifen.
Seit wenigen Jahren können Spezialisten Bakterien-DNA aus Skeletten ziehen, die hunderte, tausende von Jahren in der Erde lagen.
So bekomme ich molekulare Fossilien. Das heißt, ich bekomme die gesamte Erbinformation dieser Bakterien, kann sie mit den heutigen Bakterien vergleichen und kann daraus etwas über die Evolution der Krankheitserreger ableiten.
Johannes Krause ist an der Universität Tübingen Professor für Archäo- und Paläogenetik. Er untersucht die DNA von historischen Krankheitserregern, nicht nur von der Pest.
Das war das erste komplette Genom, was im Prinzip rekonstruiert wurde von einem alten Krankheitserreger. Und wir haben seitdem begonnen, das mit vielen anderen Krankheitserregern durchzuführen. Lepra, Tuberkulose, Syphilis, Pockenviren.
Alte DNA nennen Paläogenetiker das neue Forschungsfeld. Auch Albert Zink, der das Institut für Mumien und den Iceman an der Europäischen Akademie Eurac leitet, spürt alter DNA nach.
die vielleicht falsche Forschung, die es gibt, dass Krankheiten erst wirklich vor kurzer Zeit sich entwickelt haben, dass viele Krankheiten als Zivilisationskrankheiten erscheinen, dass vielleicht in früheren Zeiten nur ganz wenige oder andere Krankheiten vorhanden waren. Und wenn man aber diese Skelette ansieht, dann merkt man, das stimmt gar nicht.
Einmal geschah es, und es war in der Nacht. Augustin gab auf dem Heimweg nicht acht, war ganz beseligt von Mondschein und Wein, fiel in ein Pestloch mitten hinein.
Diese Geschichte beginnt am Übergang von der Antike zum Mittelalter, als in Rom Kaiser Justinian herrschte. In Aschheim, einem Weiler an der Kreuzung zweier Handelsstraßen südlich von München, lebten damals schätzungsweise 10 Familien.
Das ist die Dame A120, eben, wir nennen es Matur, also in einem eher fortgeschrittenen Alter. Sie war bestattet mit 2 weiteren Individuen, und zwar mit einer anderen Frau, mit der sie Händchen gehalten hat. Das ist ganz schön, sie halten sich an den Händen, und zwischen den beiden Frauen liegt noch ein Kind bestattet.
Manuela Habeck trägt blaue Gummihandschuhe, während sie transparente Plastiktüten mit Knochenstücken aus einem großen grauen Pappkarton holt. Für 1500 Jahre haben diese Knochen in Aschheim in der Erde gelegen. Vor 10 Jahren wurden sie ausgegraben. Die Konservatorin der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie in Bayern kann einiges aus ihnen ablesen.
Wir sehen, dass sie jetzt an den Gelenken und so weiter, ich sag mal, keine Krankheiten hatte, die das Skelett betreffen, war relativ gesund, ist relativ gesund auch verstorben.
Die Familien im antiken Aschheim haben in den meisten anderen Gräbern nur einen Leichnam beerdigt. Darum ist das Grab von Frau A120 ungewöhnlich.
Was aufgefallen ist, dass in der Mitte des 6. Jahrhunderts Bestattungen mehr werden, wo mehrere Individuen in einer Grabgrube sind. 2, mal 3, mal 5 Individuen. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Sind es vielleicht Familien? Seuchen ist natürlich was, was sofort einem ins Auge springt. Und diese Seuchentheorie haben wir dann aufgegriffen, schon vor einigen Jahren, und haben gedacht, ja gut, Justinianische Pest ist so ungefähr das Zeitalter, in dem wir uns da bewegen.
Pest. Die Pest. Erreger des Bakterium Yersinia pestis. Flöhe übertragen es von Nagetier zu Nagetier und auf den Menschen. Früher weltweit verbreitet. Häufigste Form bubonische oder Beulenpest. Tritt auch als Lungenpest, Pestsepsis oder mit mildem Verlauf als abortive Pest auf.
Justinianische Pest ist die erste von 3 Pandemien, bei denen sich Medizinhistoriker schon lange einigermaßen einig waren, dass Yersinia pestis hinter den Ausbrüchen steckte. 200 Jahre lang, von 541 bis 750, wogte sie in immer neuen Wellen durch Europa. Die zweite Pandemie wütete 4 Jahre lang mitten im 14. Jahrhundert. Sie raffte, je nach Rechnung, ein Drittel bis die Hälfte der europäischen Bevölkerung dahin und gab der Pest den Namen Schwarzer Tod. Auch zwischen den Pandemien kam es immer wieder zu Pestausbrüchen, jedoch blieben die lokal begrenzt. Die Justinianische Pest und der Schwarze Tod kamen beide aus dem fernen Osten, genauso wie die neuzeitliche Pandemie um das Jahr 1890. Sie wütete vor allem in Indochina, brachte den Erreger nach Amerika und bot dem Mikrobiologen Alexandre Yersin vom Institut Pasteur in Paris die Möglichkeit, das Bakterium erstmals nachzuweisen. Solch ein Beweis fehlte für die älteren Epidemien bis vor ein paar Monaten, bis die internationale Gruppe um Manuela Habeck die Aschheimer Skelette untersuchte, war nicht einmal bekannt gewesen, dass die Justinianische Pest überhaupt Südbayern erreicht hatte.
Das nächste ist natürlich, dass wir durch unsere phylogenetische Einordnung zeigen konnten, dass das ein Erreger ist, den es heutzutage nicht mehr gibt.
Schon einige Wochen zuvor hatten Johannes Krause und seine Mitarbeiter 2 komplette Pestgenome aus der Zeit des Schwarzen Todes im 14. Jahrhundert rekonstruiert. Die Übereinstimmung mit dem Stamm aus justinianischer Zeit war gering. Ein Abgleich mit den 150 bekannten modernen Stämmen hingegen ergab verblüffende Ähnlichkeiten.
Wir konnten zeigen, dass der Pesterreger aus dem Mittelalter aus der Zeit des Schwarzen Todes im Prinzip der gemeinsame Vorfahre der meisten heutigen Pesterreger ist. Und wenn man es so will, ist dieser Peststamm die Mutter der heutigen Pest. Und was wir heute haben, sind die vielen Töchterstämme, die man weltweit findet.
Tote auf Tote, dort lagen zuhauf. Augustin purzelte mitten darauf. Aber er sagte, was schert mich die Pest? Schlief dann so fest wie die Ratten im Nest.
Das heißt, es gibt kein Gen oder keinen Abschnitt, der spezifisch ist für die mittelalterliche Pest und sich von den heutigen vielen, vielen Töchterstämmen unterscheidet. Das heißt, es scheint andere Gründe dafür zu geben, warum die Pest im Mittelalter so viele Menschen getötet hat und zum Beispiel im 17. und 18. Jahrhundert im Prinzip weniger Menschen der Pest in Europa zum Opfer gefallen sind.
Ein Tunnelzelt schützt die Ausgräber und ihre Funde in Ellwangen vor der Witterung. Sebastian Wolf legt mit kleinen Kellen und runden Bürsten ein weiteres Skelett frei.
Es ist ein sehr maskulin anmutender Schädel. Es gibt einen Wulst über den Augen, der sehr kräftig ausgeprägt ist bei Männern. In diesem Fall extrem kräftig. Ansonsten ist das Becken noch besser geeignet. Das ist bei Mann eher schmal.
Neben dem Schädel ragt ein Oberschenkelknochen aus der Wand des Grabens. Wo immer die Archäologen Gerippe freilegen, von allen Seiten reichen Fragmente anderer Skelette, Schädelfragmente, abgebrochene Langknochen in die Gräber. Von der Klostergründung im Jahr 764 an sind hier knapp 1000 Jahre lang Menschen bestattet worden. Dabei kamen sich neue und alte Gräber in die Quere.
Wir finden immer wieder Krankheitsbilder, also vom Brustkrebs, der metastasierend am Schädel erkennbar ist, über Tuberkulose, Osteomyelitis, das sind entzündliche Knochenkrankheiten, bis hin zu Frakturen, Brüchen aller Art.
Die Ausgräber in Ellwangen bergen die Skelette, notieren all ihre Beobachtungen und schicken sie nach Tübingen in Johannes Krauses Labor.
Tote auf Tote, noch warf man zuhauf, plumps auf den schlafenden Spielmann hinauf. Aber als Augustin morgens erwacht, sprach er, ich schlief eine köstliche Nacht.
Wir haben dann auch die Möglichkeit, nach verschiedenen anderen Erregern zu screenen. Das heißt, mehrere hundert Krankheitserreger gleichzeitig aus dieser komplexen Mixtur von DNA herauszufischen. Das heißt, wir haben durchaus die Möglichkeit, auch andere Krankheitserreger anzuschauen und nicht nur den Pesterreger.
Maria Spiru reißt die Plastikfolie um den weißen Laboranzug auf. Die junge Griechin trägt bereits ein Haarnetz. Jetzt steigt sie vorsichtig in den Anzug. Mit jeder Hautschuppe, die daran klebt, trägt sie DNA in das Labor, die empfindlichen Experimente verunreinigen könnte. Die Doktorandin zieht sich um für die Arbeit im Labor für alte DNA, im Allerheiligsten von Johannes Krauses Arbeitsgruppe an der Universität Tübingen. Noch den Mundschutz und zwei Paar Gummihandschuhe. Wenn das Äußere schmutzig wird, kann sie es im Labor austauschen, ohne ihre Hände zu entblößen.
Wir haben schon mit der Arbeit an den Skeletten aus Ellwangen begonnen.
Hier stehen ein Computer, ein Dekontaminiergerät, Tiefkühlschränke mit Proben. Die junge Griechin trägt ein Tütchen mit Zähnen aus einer der großen Schubladen zu dem Plexiglaskasten, in dem eine Schraubzwinge, eine Handstichsäge und ein feiner Bohrer warten.
So, I cut open a tooth, basically where the crown stops, where the root starts.
Ich säge die Zahnwurzel ab, das sieht dann so aus. Dann bohre ich die Pulpa heraus und erhalte dieses Knochenpulver. Aus etwa 50 Milligramm davon extrahieren wir die DNA.
Bone powder. Normally we use about 50 milligrams to extract the DNA from.
Maria Spiru löst nebenan die DNA mit Hilfe einer Pufferflüssigkeit aus dem Zahnpulver heraus. Aus jedem Zahn gewinnt sie 3 Tropfen DNA-Suppe, 100 Mikroliter.
So from these 50 milligrams of bone, you end up with 100 microliters of extract. This is from one tooth.
Also wir haben das DNA-Extrakt, wo alles Mögliche an DNA drin ist, humane DNA, eben auch von Bakterien, die vorher den Knochen besiedelt haben, die nichts mit der Pest zu tun haben.
Und nur ganz wenig der DNA, vielleicht nur ungefähr 0,01% der DNA aus im Prinzip dem Skelett selbst, stammt dann vielleicht vom Krankheitserreger, der diesen Mensch einst umgebracht hat. Das stellt natürlich für uns auch die große Herausforderung dar, diese wenigen Fragmente aus dieser komplexen Mixtur von DNA herauszufischen.
DNA besteht aus Basenpaaren, die zu langen Ketten, den Chromosomen, zusammengesetzt sind, wie ein Reißverschluss mit 4 Sorten Zähnen. Den Basen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Am liebsten verzahnen sich Adenin und Thymin miteinander, sowie Cytosin und Guanin. Die Wissenschaftler trennen die beiden Hälften der Reißverschlüsse voneinander. Sie kleben sie als Köder auf eine kleine Glasscheibe und tauchen sie ins DNA-Extrakt. Befinden sich dort passende Stücke alter Pest-DNA, heften die sich an den Köder.
Das ist wirklich wie, wenn man sich Angeln nach Fischen vorstellt. Man hat einen Köder und mit diesem Köder fängt man die DNA an.
Das ist natürlich wirklich ein bisschen wie ein Fischen im Trüben.
Danach können wir diese DNA-Sequenzen nehmen und können sie zusammen rekonstruieren in eine große Sequenz. Das heißt, wir können sie wieder zusammenpuzzeln und können so im Prinzip ein altes Genom rekonstruieren.
Der Pesterreger aus der Zeit des Schwarzen Todes war nur der erste Schritt. Die nächste Krankheit, die sich Krause und seine Mitarbeiter vornahmen, war die Lepra.
Lepra. Erreger Mycobacterium leprae. Übertragung von Mensch zu Mensch, jedoch nur bei lang andauerndem Kontakt mit einem Infizierten. Früher weltweit verbreitet, häufigste Formen die eher gutartige tuberkuloide Lepra und die lepromatöse Lepra. Sie befällt den gesamten Körper, später auch die inneren Organe und die Knochen.
Johannes Krause und sein Team waren in der Lage, das komplette Lepra-Genom aus 5 Leichen aus dem Mittelalter zu rekonstruieren. Das Überraschende dabei, bei einer 700 Jahre alten Frauenleiche brauchten die Forscher die DNA gar nicht erst anzureichern.
Das Mycobacterium leprae, es hat eine sehr dicke Zellwand, die ist so dick wie bei keinem anderen Bakterium. Die ist hydrophob, das heißt, sie lässt kein Wasser durch, sodass sie wahrscheinlich auch wieder eine kleine Zeitkapsel bildet und die DNA nicht so schnell zerfällt wie die DNA zum Beispiel von dem Menschen selbst und von anderen Bakterien. Das heißt, in einigen Skeletten stammt 50% der DNA, die wir aus dem Skelett rausbekommen haben, vom Lepra-Erreger und nur 1% vom Menschen.
Das Bakterium teilt sich nur alle 2 Wochen.
Dort konnten wir zeigen, dass für den Lepra-Erreger sich dieser in den letzten 1000 Jahren eigentlich auch nicht verändert hat. Wir haben nur wenige Unterschiede gefunden von dem Lepra-Erreger, den wir aus dem Mittelalter rekonstruiert haben, im Vergleich zu den heutigen Lepra-Erregern. Das heißt, der ist auch sehr, sehr stabil geblieben im Laufe der Zeit.
Das heißt aber auch, dass die Virulenz dieses Erregers in all den Jahrhunderten gleich geblieben sein müsste. Doch aus Europa zumindest ist die Lepra heute so gut wie verschwunden, sagt Albert Zink vom Mumieninstitut in Bozen.
Die Lepra war ja eine sehr, sehr verbreitete Infektionskrankheit bis so etwa ins 15. Jahrhundert hinein und plötzlich hat sie ganz, ganz stark, wurde sie zurückgedrängt. Und hier gibt es natürlich verschiedene Theorien, unter anderem, dass zum Beispiel auch das stärkere Aufkommen der Tuberkulose, also ein verwandter Erreger, den Lepra-Erreger immer weiter zurückgedrängt hat.
Tuberkulose, Abkürzung TB, Erreger Mycobacterium tuberculosis, chronisch verlaufende Tröpfcheninfektion, selten Ansteckung über Milch oder Haustiere, häufigste Form Lungen-TB, seltener auch in anderen Organen, befällt als Spätform Knochen und Gelenke.
TB ist heute die zweittödlichste Krankheit nach AIDS. Im Jahr 2012 erlagen hier 1,3 Millionen Menschen weltweit.
Die Tuberkulose ist sicherlich für uns im Moment der interessanteste Krankheitserreger, weil sie die größte medizinische Relevanz hat.
Sie hat viele Namen. Tuberkulose weist auf die kugeligen Knötchen hin, in denen der Körper die Erreger einschließt. Weil TB-Kranke langsam zu vergehen scheinen, nannte man die Krankheit auch Schwindsucht. Die Patienten waren extrem blass, deswegen auch weiße Pest.
Der Begriff kommt eher aus der jüngeren Geschichte, wo man das dann auch realisiert hat, dass es eine Krankheit ist, die sich sehr schnell verbreitet, die wirklich die gesamte Bevölkerung auch trifft, die auch jetzt keine sozusagen Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten auslässt. Und wir wissen aber jetzt auch, dass es nicht nur für die jüngere Geschichte war, sondern schon sehr viel länger zurückgeht und vermutlich sogar bis eben in diese Ursprünge der Besiedlung Europas.
Als Barbara Hausmann am 2. März 1795 mit 14 Jahren starb, zog man ihr ein schlichtes weißes Totenkleid an, legte ihr einen mit Spitze durchwirkten Schal über die Schultern und bettete sie in einer Gruft der Dominikanerkirche in Vác, einer kleinen Stadt an der Donau nördlich von Budapest. Vor ein paar Jahren fand man die vergessene Gruft bei der Restaurierung der Kirche wieder, sagt Helen Donahue, die am University College London forscht.
When they opened it, they found it was absolutely full to the brim with coffins, pine coffins, some of them beautifully decorated.
Als man die Krypta öffnete, war sie bis zur Decke voll mit Särgen, einige wunderschön dekoriert, viele mit Namen und Todesdatum versehen. Es zeigte sich, dass das Klima in der Gruft viele Leichen mumifiziert hatte, ohne weiteres Zutun.
Das Totenkleid ist in den 200 Jahren vergilbt. Die Haut umspannt die dürren Knochen wie braunes Pergament. Barbara Hausmanns Arme halten noch immer vier weiße Stoffblumen umschlungen. Auch ihre Schwester Theresia und ihre Mutter sind hier bestattet. Die drei Frauen erlagen binnen 30 Monaten alle der Tuberkulose. Bei Theresia hatte die Forscherin ähnliches Glück wie Johannes Krause bei der Lepra. Weil die Mumie so gut erhalten war, konnte Donahue die DNA zusammenpuzzeln, ohne sie vorher anzureichern. Sie rekonstruierte zwei vollständige Tuberkulose-Genome.
We noticed that the mother had what looked like a strain of TB from a different lineage than her two daughters.
Die Mutter war an einem anderen TB-Stamm erkrankt als ihre Töchter. Theresia war mit gleich zwei unterschiedlichen Stämmen infiziert. Es sieht so aus, als seien diese beiden Stämme aus Ungarn des 18. Jahrhunderts direkte Vorfahren von Tuberkulose-Typen, die wir heute in Deutschland finden.
We can actually track human migrations by looking at the lineages of their infecting bacteria.
Wir können menschliche Migration nachzeichnen anhand der Bakterien, die diese Menschen infiziert haben. Zum Beispiel, die älteste menschliche TB kennen wir aus einem 9000 Jahre alten Knochen aus dem östlichen Mittelmeer. Da waren die Menschen gerade erst sesshaft geworden. Eine alte Theorie besagt, dass der Mensch die Tuberkulose von seinem Vieh bekommen hat. Das kann aber nicht stimmen, denn schon diesem TB-Stamm aus der Zeit, als die Menschen gerade begannen, Tiere zu halten, fehlte ein Genabschnitt. Diese Lücke ist ein Merkmal für den wichtigsten menschlichen TB-Stamm aus Europa und dem heutigen Amerika.
Tuberkulose, Pest und Lepra. Sie sind aus Mitteleuropa verschwunden oder zu einer Krankheit von Randgruppen geworden. Hinter dieser Entwicklung steckt einerseits, dass die Menschen der Moderne um Ansteckung, Bakterien und damit um die Bedeutung von Hygiene wissen.
Eine andere Möglichkeit ist, dass sich der Mensch selbst angepasst hat. Es kann auch sein, dass es im 14. Jahrhundert nicht zu einer nur einfach Pandemie der Pest kam, zu einem Beulenpestausbruch, sondern vielleicht, dass es eine sogenannte Syndemie war aus unterschiedlichen Erregern.
Schon lange vermuten Wissenschaftler, dass hinter den großen Pandemien mehr als ein Erreger steckt. Helen Donahue etwa hat in Leichnamen aus vielen Ländern Europas Co-Infektionen von Lepra und Tuberkulose gefunden und Hinweise darauf in Sterberegistern. Etwa aus der Londoner Pestepidemie 1665.
If you look in a non-plague
In einer Woche ohne Pest starben 4 oder 5 Leute an TB. In einer Pestwoche waren es Hunderte. Es gab tausende Pestopfer, aber mehr als 100 Opfer von TB in derselben Woche.
Man müsse sich ansehen, in welchem Verhältnis die Infektionen zueinander stehen. Zudem brachte eine Seuche stets erhebliche gesellschaftliche Verwerfungen mit sich.
Die Menschen standen unter Stress. Sie hatten ihr Obdach und ihre Heimat verloren, ihre Arbeit. Wenn sie Lepra hatten, war ihre Abwehr geschwächt. Kamen sie also in eine Stadt, steckten sie sich mit TB an und starben daran. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen TB und Lepra. Und vielleicht auch mit der Pest.
In Ellwangen gehen die Grabungen weiter. An der Ostseite des Marktes wartet noch der Mönchsfriedhof. Und die Urkunden sprechen von einem Siechenfriedhof, der hier irgendwo sein muss. Vielleicht finden die Archäologen auch den noch.
Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir jetzt konkret sagen können, wenn wir ein 5000 Jahre alte Tuberkulosebakterium isoliert haben, können wir dadurch jetzt sozusagen die Menschheit von dieser Krankheit befreien. Aber es ist sozusagen ein Mosaikstein, das zusammen mit den ganzen vielen anderen Forschungen, die auch an modernen Stämmen durchgeführt werden, dann vielleicht einen Beitrag leisten kann, um dann zu diesem Ziel zu kommen, dass man diese Krankheit wirklich komplett eindämmen kann.
Wenn man Geschichte verstehen will, muss man sicherlich auch die Krankheiten verstehen, die im Prinzip einen solchen starken Effekt auf die menschliche Geschichte und im Prinzip auch auf die menschliche Evolution in den letzten paar Jahrtausenden hatten.
Kommt doch für jeden die Zeit auf der Welt, dass ihm sein Glück auf ein Häuflein zerfällt. Wohl ihm vermag er mit Trostesgewinn fröhlich zu singen dann. Alles ist hin.
Der schwarze Tod und die weiße Pest. Eine Rekonstruktion im Genlabor von Joachim Budde. Es sprachen Bettina Kurt, Uta Halland, Maximilian Held, Miriam Abbas. Ton Andreas Krause. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2014.